Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Mein Name ist Luisa Maurer. Ich bin Pastoralreferentin von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Um Himmels Willen. Na, wer kennt diese schöne Serie noch? Sie lief bis 2020 fast 20 Jahre lang in der ARD. Und ich muss zugeben, wenn ich an Kloster- oder Ordensfrauen denke, dann geht bis heute mein erster Gedanke an die liebevolle und leidenschaftliche Ordensfrau Schwester Hanna. Die kämpft in dieser Serie nicht nur um den Erhalt des Klosters, sie ist auch für alle Gäste immer wieder eine empathische Ansprechpartnerin und lebt ihren Glauben sehr offen, sehr sympathisch und bleibt dabei auch immer noch mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Soweit die fiktive Welt des Klosters. Heute habe ich in Himmelwärts und Erdverbunden eine echte Ordensfrau zu Gast, keine fiktive. Ich kenne sie aus meiner Arbeit als Pastoralreferentin. Hallo Schwester Hildegard Heuss, schön, dass du da bist.
Hallo Luisa.
Ja, ich muss sagen, du erinnerst mich ein bisschen an Schwester Hanna, weil ich die immer so doll sympathisch als Kind fand und das als Kind für mich so die erste Begegnung tatsächlich mit Klosterleben war im Fernsehen und in dieser Serie Um Himmels Willen. Kennst du die?
Ich habe tatsächlich keine einzige Folge von Um Himmels Willen gesehen, nur immer den Anfangsspot sozusagen. Ich kenne es tatsächlich mehr vom Hörensagen.
Okay, und so aus meinen Erzählungen, was denkst du denn, wie viel Schwester Hanna könnte in dir stecken oder wie viel um Himmels Willen?
Das, was du beschrieben hast, könnte schon auch zum Teil auch auf mich zutreffen. Ob ich sympathisch wirke, das kann ich ja selbst nicht beurteilen, aber ich bemühe mich, glaube ich, tatsächlich schon um Empathie für unsere Gäste und einfach ein freundliches Willkommen auch immer unseren Gästen, die bei uns im Kloster so ankommen, auch zu sagen und zu geben.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich zumindest fühle mich immer sehr wohl bei euch im Kloster und sehr, ja, herzlich auch empfangen. Da ist schon so eine besondere Stimmung und Atmosphäre, wenn man da irgendwie reinkommt. Aber zunächst einmal, wie kommt man denn überhaupt darauf, ins Kloster zu gehen und Ordensfrau zu werden? Wie war das denn bei dir?
Grundsätzlich ist einfach mal wichtig, es ist eine Berufung. Man denkt sich das nicht einfach aus. Und ich hatte diese Absicht eigentlich als Jugendliche bestimmt nicht. Und auch noch zu Beginn des Studiums wollte ich auf jeden Fall auch gerne einen Partner kennenlernen, eine Familie gründen. Und dann ging das alles so seinen Lauf. Ich habe studiert, ich habe viele, viele verschiedene Menschen und verschiedene Lebensweisen kennengelernt. Ich habe auch verschiedene Praktika absolviert, die mich sehr ins Fragen gebracht haben, auch über das, was ich eigentlich leben möchte und was mir wichtig ist. Und es gab dann so eine Zeit, da habe ich einfach nochmal so über meinen Glauben gründlich nachgedacht, gründlicher als je zuvor. Vorher würde ich sagen, bin ich einfach so katholisch sozialisiert groß geworden. Und dann haben sich mir mehr so existenzielle Fragen auch gestellt. Und aufgrund verschiedener Begegnungen und Erfahrungen war ich auch etwas irritiert, würde ich sagen. Oder in meinem Kopf und in meinem Herzen gab es ganz viele offene Fragen und Baustellen. Und dann hatte ich eine gute Freundin, die mir gesagt hat, setz dich einfach immer mal wieder, wenn du Zeit hast und wenn gar kein Gottesdienst stattfindet, in eine leere Kirche und nimm dir mal mindestens eine halbe Stunde Zeit und mach das, wenn möglich, mehrmals wöchentlich. Und diesen Rat habe ich tatsächlich beherzigt und ich würde sagen, das war eigentlich eine ganz wichtige Zeit, um diese Entscheidung zu treffen, obwohl ich die dann noch gar nicht getroffen habe. Das war so die Vorbereitungszeit, weil ich einfach diese Stille erstmal ausgehalten habe und gar nicht so zielorientiert über mein Leben nachgedacht habe, sondern ich sage immer, ich würde das ja so benennen, Gott hat selbst mich sortiert und hat bei mir aufgeräumt. Und dann konnte da was Neues entstehen. Und da ist in dieser Ausrichtung, auch in dieser Kirche, nach vorne zu schauen, auf den Tabernakel zu schauen oder auf das Kreuz, ist in mir eine große Liebe zu Jesus erwacht. Und das würde ich so als den Anfang vielleicht oder für mich war es so ein bewusster Anfang der Berufung bezeichnen und diese Liebe ist in mir einfach gewachsen. Also ich würde auch sagen, dass so eine Berufungsgeschichte immer auch eine Liebesgeschichte mit Gott ist. Und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Es hat aber dann von da ab noch fast 2 Jahre gedauert bis zur tatsächlichen Entscheidung. Und ich habe dann einfach auch die passende Gemeinschaft näher kennengelernt. Die kannte ich schon etwas vorher. Die Gemeinschaft, in der ich jetzt auch lebe. Und das hat alles so zusammengepasst. Ich musste nicht auf die Reise gehen und jetzt schauen, welche Gemeinschaft passt zu mir und kommt das überhaupt in Frage, sondern das hat sich wirklich so gefügt. Und es war dann das Ende meines Studiums, in der ich auch die Entscheidung getroffen habe. Und das war ganz witzig, weil man fragt sich ja dann so gegenseitig, hast du schon eine Stelle? Und es war so, dass ich erstaunlicherweise am Ende des Studiums 3 Stellenangebote hatte. Es war nicht so ganz leicht, da eine Stelle zu finden als Sozialpädagogin. Und ich hatte 3 verschiedene, die mich gefragt haben, ob ich da nicht mitarbeiten möchte. Und ich habe immer gesagt, danke, ich habe schon was anderes vor. Und dann haben sich ganz viele interessante Gespräche auch ergeben über Berufung und über Ordensleben. Und ja, am Ende des Studiums konnte ich diese Entscheidung dann mit einer Klarheit und mit einer großen Freude treffen.
Du lebst jetzt im Kloster in Spabrücken. Was ist das denn für eine Gemeinschaft, die du dir oder vielleicht der liebe Gott dir dann da ausgesucht hat? Kannst du uns da was drüber erzählen?
Ja, das ist die Gemeinschaft der Schwestern vom gemeinsamen Leben. Und das Besondere an der Gemeinschaft, und das hat mich von Anfang an fasziniert, ist tatsächlich das gemeinsame Leben. Also der Schwerpunkt, dass die Gemeinschaft eine ganz große Bedeutung hat. Es ist ja auch eine augustinische Spiritualität. Wir leben nach der Augustinusregel, die ja jetzt durch unseren neuen Papst wieder sehr populär geworden ist. Und er bringt ja auch diesen Gemeinschaftsgedanken immer wieder mit ein. Und ja, das Besondere an dieser Gemeinschaft ist vielleicht auch in der Unterscheidung. Wir kennen viele Gemeinschaften, die haben karitative Aufgaben oder Erziehungsaufgaben einfach aus ihrer Gründungszeit her so entstanden und haben diese Aufgaben übernommen und sehr lange Zeit sehr gut ausgeführt. Und bei unserer Gemeinschaft war von Anfang an das gemeinsame Leben das zentral Wichtige. Und der erste Satz der Augustinusregel ist ja auch, seid ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu Gott. Was natürlich nicht heißt, dass man immer einer Meinung ist, sondern dass man sich wirklich immer wieder trifft auf diesem Weg zu Gott und da in Übereinstimmung bleibt. Ja.
Wahrscheinlich wie in einer WG oder in einer Familie, in der man auch mal einer Meinung ist, mal streitet, mal die Regeln des Zusammenlebens neu überarbeiten muss, so wird es bei euch auch ablaufen, oder?
Ja, in gewisser Weise schon. Trotzdem ist vielleicht noch, ja oder sicher ist noch ein Unterschied, dass es so eine klare Basis gibt, also dass wir uns ja auch mehrmals täglich zum Gebet treffen, dass jeder von uns eine Entscheidung getroffen hat, nämlich sein eigenes Leben wirklich ganz Gott auch zu übergeben und dass wir Versprechen abgelegt haben in der Gemeinschaft und dass diese Ausrichtung auf Christus hin, dieses Leben in der Beziehung zu ihm, das ist der Hauptinhalt, den jeder auch leben will. Und also jetzt gerade zum Beispiel die Gebetszeiten, das finde ich jetzt auch bei Konflikten wichtig, dass wenn sowas auftaucht, man trifft sich wieder zum Gebet, es ist einfach dann auch wieder eine klare Ausrichtung. Es wird nochmal deutlich, deshalb sind wir hier. Und es gibt eine Basis, würde ich mal sagen, für die Konfliktlösung. Und diese Basis ist wirklich die Vergebung aus dem Glauben heraus und aus diesem geistlichen Leben. Ohne das könnte ich mir Gemeinschaftsleben zum Beispiel gar nicht vorstellen.
Okay, also Vergebung gehört dann ein Stück weit zum Job- oder Familienprofil mit dazu. Du hast jetzt ja schon die gemeinsamen Gebetszeiten angesprochen. Wie sieht denn so ein typischer Tag im Kloster bei euch aus? Wie oft trefft ihr euch da zum Gebet und was macht ihr eigentlich zwischendurch?
Ja, als wir neu waren in Spabrücken, wurden wir manchmal angesprochen, wie das denn so sei, wenn man den ganzen Tag beten, essen und singen kann. Ja, ganz so ist es natürlich nicht. Also unser gemeinsamer Tag beginnt um 7 Uhr mit der Laudes, also mit dem Stundengebet, dem Morgenlob. Das dauert ungefähr 20 Minuten und da sind wir auf jeden Fall immer alle da und dann frühstücken wir. Und danach verteilen wir uns auch. Jeder hat andere Aufgaben. Manche sind ja auch außerhalb berufstätig oder ja, wenn Gäste da sind, und das ist ja relativ oft auch bei uns, meistens eigentlich, dann muss man auch ein bisschen gucken, was ist mit denen an diesem Tag, was brauchen die, oder man überlegt auch, gibt es Arbeiten im Haus oder vor allen Dingen auch im Garten, die man mal mit Gästen gemeinsam machen kann. Und ja, am Vormittag, wie gesagt, geht dann jeder so seiner Tätigkeit auch nach, ob außer Haus oder im Haus. Und mittags trifft man sich, wer da ist. Wenn natürlich jemand außer Haus berufstätig ist, dann geht das auch nicht immer, zum Mittagsgebet um 11:45. Das ist unsere Zeit. Und danach 12:30 ist, trifft man sich zum Mittagessen. Wie gesagt, wenn jemand woanders arbeitet, gerade fehlt auch mal jemand. Und am Nachmittag ist wieder Zeit, wo jeder auch arbeitet. Was uns aber am Nachmittag auch wichtig ist, ist, wir halten jeden Tag eine Stunde eucharistische Anbetung vor der Vesper, also am späteren Nachmittag. Und ja, das ist mir schon wichtig zu erwähnen, weil es sowas, so ein Herzstück eigentlich auch ist. Das heißt, eine Zeit des stillen Gebets, des stillen Daseins einfach vor der Eucharistie. In unserer Spiritualität, die ja zum Teil auch aus der Devotio Moderna kommt, dieser Erneuerungsbewegung des 14., 15., 16. Jahrhunderts, gibt es den Begriff Behütung des Herzens. Also es geht da einfach auch darum, die Beziehung zu Christus wirklich zu pflegen und darauf zu achten, dass wir uns nicht mit lauter Aktivitäten da verlieren, sondern dass wir wirklich uns immer wieder einsammeln, jeder für sich und wir auch miteinander. Das ist am Nachmittag und jeder von uns schaut auch darauf, da sein zu können oder zumindest eine Zeit davon auch wahrnehmen zu können. Und dann beten wir gemeinsam die Vesper um 17:30 in der Regel. Und dann abends können wir manchmal die Messe zusammen feiern, nicht jeden Tag, manchmal fahren wir auch in die umliegenden Dörfer, wo die Messe stattfindet, und am Sonntag in unserer Pfarrkirche, Klosterkirche, Wallfahrtskirche in Spabrücken. Ja, das ist so ein normaler Tagesablauf. Zweimal in der Woche beten wir auch gemeinsam noch die Komplett, das Nachtgebet der Kirche um 21 Uhr. Und einmal davon haben wir das auch öffentlich ausgeschrieben, dass jemand dazukommen kann in unsere Kapelle. Wobei auch die Vesper natürlich immer öffentlich ist und die Anbetungszeit auch.
Vielleicht ist sowas, viele Aktivitäten haben und im Alltag gar keine Zeit haben, auch mal zur Ruhe zu kommen, Zeit für sich selbst zu haben, aber auch sowas wie Zeit für Gebet zu haben, etwas, was Menschen in eurem Kloster suchen. Ich habe euch da als sehr offen immer erlebt und dass ihr auch immer die Möglichkeit gebt, an euren gemeinsamen Punkten teilzuhaben. Also wenn wir zusammen uns bei euch im Kloster treffen, ist meistens mindestens ein, okay, du kannst entweder mit uns essen oder beten oder beides drin. Und das finde ich auch ganz schön. Und es gibt ja auch Menschen, die das über mehrere Tage auch in Anspruch nehmen und dann auch gerne bei euch irgendwie zu Gast sind. Und jetzt nennt ihr euch ja seit einiger Zeit ein sogenanntes geistliches Zentrum. Und bei uns im Bistum Trier ist ja das auch etwas, was ein geistliches Zentrum ausmachen soll, dass man gastfreundlich für andere ist und offen für andere, dass die für solche geistliche Dinge, so nenne ich es jetzt mal ganz salopp, vorbeischauen können. Was ist dir denn da an dem geistlichen Zentrum wichtig?
Ja, das, was du ansprichst, ist uns auf jeden Fall auch wichtig, dass da Menschen einfach kommen können, dass unsere Zeiten offen sind. Und das war es eigentlich von Anfang an. Also wir sind ja schon 36 Jahre mittlerweile in Spabrücken und leben das immer schon so, dass alle Gebetszeiten so sind, dass man da von außen einfach dazukommen kann oder auch Gottesdienste oder auch andere gestaltete Gebetszeiten oder besinnliche Formate. Und ich würde sagen, dass die Nachfrage nach Auszeit im Kloster in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat. Mhm. Vielleicht seit Corona, aber vielleicht hat es auch damit gar nichts zu tun. Ich weiß es nicht. Unsere Welt wird einfach komplexer, komplizierter, die Menschen gestresster. Und das Bewusstsein, dass eine Auszeit in einem Kloster einem helfen könnte, ist vielleicht bekannter geworden, weil die Menschen, die kommen, sind auch sehr unterschiedlich geprägt. Also manche sind so katholisch sozialisiert und kennen sich mit allem gut aus. Aber andere fragen dann vorher schon per E-Mail, wie ist das, oder per Telefon. Und wenn sie da sind, sind sie sehr offen, bringen Fragen mit oder wollen einfach auch mal in Ruhe gelassen werden. Das ist wirklich unterschiedlich. Manche haben noch gar nie ein Kloster oder vielleicht auch keine Kirche von innen gesehen oder wissen einfach ganz wenig über den Glauben, sind aber sehr interessiert daran und fragen, brauchen dann einfach auch Gespräche. Das geschieht dann auch bei unseren Mahlzeiten. Aber wir bieten ja auch geistliche Begleitung an. Insofern kann es so wirklich auch eine Begleitung über so eine Auszeit geben. Und diese Auszeit dauert bei manchen 3 bis 4 Tage, bei manchen 1 bis 2 Wochen und bei manchen 3 Monate und bei manchen ein ganzes Jahr. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und in dieser Zeit, ist, glaube ich, schon viel Offenheit da, mitarbeiten, mitleben, auch ganz normal. Also man kriegt dann als Gast einfach auch so alles mit von unserer Gemeinschaft.
Erinnerst du dich an eine Begegnung mit einem Gast in letzter Zeit oder vielleicht auch schon länger her, die dich besonders angerührt hat?
Also ich denke jetzt an einen jüngeren Mann, letztes Jahr, Anfang 40 war der, der über seinen Trainer beim Ringersportverein auf die Idee kam, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Er war vorher suchend, im Buddhismus, verschiedene spirituelle Anregungen. Und das habe ich jetzt so noch nie gehört, dass so ein Trainer eines Kampfsports einen sagt, probier es mal mit Jesus, so ungefähr war das.
Passt irgendwie gefühlt gar nicht zusammen.
Und der hat sich dann über christliche Podcasts im Internet so kundig gemacht, was das da so alles gibt. Und dann hat ihm einer auch im Internet geraten, mal eine Auszeit in einem Kloster zu machen. Und der hat sich dann auf die Suche gemacht und ist auf uns gestoßen, weil das auch räumlich nicht ganz so weit zu fahren war. Und mit dem war das eine sehr besondere, interessante Zeit, mit dem auch so zu sprechen. Das war einer, der eine Woche da war. Dann eine ganz kurze Begegnung, ist noch gar nicht so lange her. Ein älterer Mann mit seinem Enkel, der einfach in die Kapelle kam, als ich zur Anbetung alleine in der Kapelle war. Der schaute sich in der Kapelle um, in unserer Hauskapelle. Dann schaute er mich an und hat gesagt, Wahnsinn, dass hier alle Türen offen sind, dass man hier einen Menschen trifft, dass man hier einfach reinkommen kann, und hat dann von sich erzählt. Wir waren dann eine ganze Weile im Gespräch und der ging irgendwie so betroffen wieder weg. Das hat mich richtig gerührt. Mhm.
Ja, da trifft man bestimmt ganz unterschiedliche Menschen. Also du hast es ja gerade gesagt, es informieren sich Menschen im Internet. Das heißt, wenn das jetzt jemand hört, der sich denkt, ich würde auch mal gerne eine Auszeit im Kloster machen, kurz oder länger, der kann sich dann auch gerne bei euch melden.
Ja, das geht natürlich. Unsere Homepage ist über Kloster Sparbrücken ja zu finden. Ich sage immer dazu, auch wir sind wirklich eine kleine Gemeinschaft, also es ist dann eher so eine familiäre Atmosphäre, auch mit den Gästen, die einfach mit uns am Tisch auch sitzen, und eher so ein persönlicher Kontakt. Das ist jetzt nicht so ein anonymes Gästehaus, wo man einen extra Gästespeisesaal hat und ein großes Buffet, also auch das ist vielleicht dann eher einfach. Aber ja, ich denke, jeder wählt ja auch aus, wo er hingehen möchte, ob er lieber so einen großen Ort sucht, wo man ein bisschen verborgen auch bleiben kann oder ob man wirklich bewusst auch so eine Begegnung mit Menschen, die so einen Lebensstil gewählt haben, wie du ja am Anfang gesagt hast, ist ja schon, ja, erstmal fragt man, um das nachvollziehen zu können. Genau, aber das ist möglich, genau. Und dann spricht man halt vorher ab, welche Zeit passt und wie soll es sein, mit sich einbringen oder eher wirklich Ruhe haben. Es gibt Menschen, die brauchen einfach auch mal wirklich eine Zeit der Erholung und sind dann eher für sich und gehen spazieren und kommen zu einer Gebetszeit am Tag und zu den Mahlzeiten. Auch, also da gibt es einfach auch verschiedene Möglichkeiten, dran teilzunehmen.
Okay, schreiben wir auf jeden Fall auch die Internetseite von euch in die Shownotes, sodass die Menschen, die das jetzt hören, dann sich da informieren können. Ihr lebt ja als Kloster nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern in einer Pfarrei und um euch herum sind Menschen, Orte, Dinge, mit denen ihr irgendwie in Kontakt kommt. Und da habe ich von dir ein Zitat gelesen, was ich sehr schön fand. Da schreibst du, wir haben es als ein Zeugnis verstanden, wie wir als Kirche leben möchten. Ein gemeinsamer Glaubensweg mit Menschen in den Gemeinden. Heute würde ich sagen, synodal. Ein Weg im Hören aufeinander. Was heißt das denn konkret oder was ist dir denn dabei wichtig, mit den Menschen, die da vor Ort sind, irgendwie so unterwegs zu sein mit euch als Kloster?
Ja, also wir haben ja ganz viele Jahre als Klostergemeinschaft praktisch die Pfarrei geleitet, waren das Seelsorgsteam, da sind wir gerade in einem Umbruch. Das bezieht sich jetzt auch noch vorrangig mal auch auf diese Zeit, wo wir einfach viel im Gespräch mit den Menschen waren und manchmal einfach auch Wünsche oder Anregungen kamen von Leuten aus der Gemeinde oder wirklich gute Ideen. Ich denke zum Beispiel, wie unsere Taufkatechese entstanden ist. Das waren Menschen, die ehrenamtlich mitgearbeitet haben und die sich selber auch neu auf Glaubenswege gemacht haben. Und so ist Schritt für Schritt einiges entstanden oder die Familienkatechese ist entstanden, weil da eine junge Familie war, die gesagt hat, wo finden wir in unserer Gemeinde Unterstützung, wie wir als junge Familie unser Familienleben christlich gestalten können. Ja, und daraus ist eine Gruppe entstanden mit lauter jungen Familien. Und so meine ich, dass wir einfach im Gespräch mit den Menschen, die so rund um uns herum leben und im Hören darauf, was sind auch Bedürfnisse wirklich von Menschen, die im Glauben leben möchten oder mehr wissen wollen und darauf auch eine Antwort zu finden und miteinander im Austausch zu sein und etwas gemeinsam auch zu gestalten. Also wir geben nicht einfach vor und dann wird das so gemacht, sondern wir schauen auch, was ist so das, was Menschen einfach auch brauchen, um in ihrem Glauben auch wachsen zu können. Das ist so unser Anliegen, auch einen Raum zu bieten, einmal wo man in geistlichen Zeiten, in stillen Zeiten, in Gebetszeiten Begegnung mit Gott sozusagen eröffnen kann, aber auch eben einen Raum zu bieten, wo man im Glauben wachsen und sich weiterentwickeln kann.
Ja, ich glaube auch, dass man das spürt, wenn man bei euch zu Besuch ist. Also ich habe ja anfangs diese humorvoll gestaltete Serie um Himmels Willen erlebt. Ich habe mir als Kind immer irgendwie so einen Ort gewünscht, an dem man kommen kann und an dem man so einen lebendigen Glauben irgendwie erlebt, wo man aber auch weiß, dass da wird gebetet. Das macht was mit einem Ort, finde ich. Und ja, deshalb finde ich das schön, dass ich das in euren Klostermauern so ein bisschen gefunden habe als einen Ort, wo ich auch immer gerne hinkomme, auch wenn da genau, dann nicht Schwester Hanna, sondern Schwester Hildegard auf mich wartet. Das finde ich echt ganz schön. Was wünschst du dir denn für die Zukunft eures Klosters? Du hast es ja angedeutet, ihr seid auch immer wieder natürlich im Umbruch und im Suchen, wie kann das gut gehen? Aber was würdest du persönlich dem Kloster wünschen in Schwabrücken?
Also, ich wünsche mir natürlich zum einen auch Verstärkung für unsere Gemeinschaft, also tatsächlich Menschen, die mit uns das Leben teilen, als Schwestern, auch als Brüder, als Familiaren. Es gibt ja auch noch die Familiaren, die zu unserer Gemeinschaft gehören und an ihren Orten die Spiritualität der Gemeinschaft leben. Ich wünsche mir an unserem Ort jetzt speziell, dass es sich zu einem sehr guten Miteinander zwischen geistlichem Zentrum und der großen Pfarrei Heiliger Franziskus sich entwickelt, dass wir als geistliches Zentrum einfach unsere Angebote, die wir machen, gut platzieren können, dass wir wirklich weiter suchen nach dem, was will Gott von uns jetzt auch in dieser Zeit, was ist für die Menschen, die zu uns kommen, wichtig, damit sie eben im Glauben wachsen können. Und wie können wir das mit den Kräften, die wir haben, mit den Menschen, die da sind, gut leben? Also, dass wir da Klarheit finden und auch Menschen, die uns dabei unterstützen.
Das ist doch ein schöner Wunsch. Das wünsche ich euch auf jeden Fall auch. Und vielleicht zum Schluss dieser Podcast-Folge. Es entscheiden sich ja jetzt nicht alle Menschen für ein Leben im Kloster, aber ich glaube, wir können alle ein bisschen was davon lernen. Und wenn ich dich jetzt frage, was denkst du, was können die Menschen für ihren Alltag aus so einem Kloster vielleicht auch mitnehmen, wenn sie dann auch wieder abreisen? Oder was kann man da lernen und mitnehmen?
Ja, ich glaube, für viele Menschen ist es, zu lernen, wie sie überhaupt zur Ruhe kommen können, weil das im Alltag oft so schwierig ist. Und einen Ort gefunden zu haben, der vielleicht gar nicht so ewig weit weg ist, das ist ja unterschiedlich, aber wo man auch wieder hinkommen kann, aber auch so nach und nach und Stück für Stück zu lernen, das in den eigenen Alltag zu integrieren. Also so nach innen auch zu hören, auf gut achtsam zu sein, kann man natürlich auch sagen, für das eigene, was man so im Herzen trägt. Und auch sich aufzumachen, das Gebet zu lernen oder zu intensivieren, das ist ja halt unterschiedlich. Und so in eine Begegnung mit Gott einzutreten oder darin zu wachsen, das ist, glaube ich, schon etwas, was Menschen so mitnehmen aus unseren Begegnungen und aus den Aufenthalten. Und eine hat neulich zu mir gesagt, ich habe in der Therapie immer so eine Übung machen müssen mit dem inneren sicheren Ort. Jetzt habe ich ihn real gefunden.
Ach, wie schön.
Das hat mich auch gefreut.
Ja, also ich komme auf jeden Fall immer wieder gerne vorbei und nehme auch immer mal wieder was Kleines für meinen Alltag aus euren Klostermauern mit. In diesem Sinne, liebe Hildegard, schön, dass du da warst und dass du so viel und offen und ehrlich von deinem Klosterleben geteilt hast. Und ja, alles Gute für dich und eure Gemeinschaft.
Ja, danke schön.
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.